ARD.
Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In Israel hat Oppositionsführer Gantz das Kriegskabinett verlassen. Was das für Folgen hat, erklärt gleich unser Korrespondent. Die Ukraine hat offenbar erstmals ein modernes russisches Kampfflugzeug zerstört. Das sind unsere Hauptthemen heute am Montag, dem 10. Juni um 7.30 Uhr. Wegen Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft des Gazastreifens verlässt Minister Gantz die Notstandsregierung. Gantz war nach dem Massaker vom 7. Oktober als Minister ohne Ressort in Netanjahus Regierung eingetreten, um ein Zeichen der Geschlossenheit zu setzen. Die Regierung wird mit dem Rücktritt von Gantz aber nicht stürzen, denn Netanjahus rechtsreligiöses Kabinett verfügt auch ohne Gantz-Partei, Nationale Union, weiter über eine Mehrheit. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler erklärt, wie es zu dem Rücktritt kam und was es für Reaktionen darauf gibt.
Eigentlich war schon am Samstag erwartet worden, dass sich Benny Gantz aus dem Kriegskabinett zurückzieht. Doch dann, nach der Befreiung von 4 Geiseln im Gazastreifen, wurde sein Statement verschoben. Am Abend gab es dann doch noch eine Erklärung von Gantz mit der Ankündigung, das Kriegskabinett zu verlassen und verbunden mit Kritik an Premierminister Benjamin Netanyahu. Leider hält uns Netanyahu davon ab, den wirklichen Sieg zu erlangen, der eine Berechtigung für die schmerzhaften, andauernden Verluste wäre. Deswegen werden wir heute die Einheitsregierung verlassen, schweren Herzens, aber reinen Herzens. Benny Gantz genießt viel Glaubwürdigkeit in Israel in militärischen Fragen, denn er war einmal Generalstabschef der Armee und Verteidigungsminister. Dass er nach dem Terror des 7. Oktober und dem Beginn des Kriegs im Gazastreifen Teil des Kriegskabinetts wurde, hatte Netanjahu den Rücken gestärkt und galt als Zeichen der Einheit in schwierigen Zeiten. Nun bat er die Familien der Geiseln um Entschuldigung dafür, dass es bisher nicht gelungen ist, die Mehrzahl der Geiseln nach Hause zu bringen. Gantz hatte zuletzt wegen der Kriegführung in Gaza zunehmend die Geduld verloren, von Netanjahu einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens verlangt und ein Ultimatum gestellt. Netanjahu hatte darauf nicht reagiert und so sollte es Neuwahlen geben, wenn es nach Benny Gantz geht. Um einen wirklichen Sieg sicherzustellen, sollten im Herbst ein Jahr nach der Katastrophe Neuwahlen stattfinden, nach denen eine Regierung gebildet wird, die das Vertrauen des Volkes genießt und sich den Herausforderungen stellt. Ich wende mich an Netanjahu, bestimmen Sie einen Termin für Neuwahlen, lassen Sie es nicht zu, dass unser Volk zerreißt. Was die unmittelbaren politischen Konsequenzen des Rückzugs von Benny Gantz sind, ist zurzeit noch offen. Benjamin Netanjahu äußerte sich auf der Plattform X mit den Worten, dies sei nicht die Zeit für Wahlkampf, es sei die Zeit, die Kräfte zu bündeln. Harte Töne kommen von Netanjahus rechtsextremen und ultrareligiösen Koalitionspartnern, die jedes Zugeständnis an die Palästinenser ablehnen und damit nicht nur einem neuen Geiseldeal, sondern auch Plänen für die Zukunft des Gazastreifens entgegenstehen. Itamar Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, forderte, selbst in das Kriegskabinett aufgenommen zu werden. Am Rückzug von Benny Gantz gibt es auch Kritik von außerhalb der Politik. So sagte Itzik Bonzel, Vertreter einer rechten Gruppe namens Heldentum, der sich gestern mit Benjamin Netanyahu getroffen hatte, im israelischen Fernsehen. Der Premierminister hätte ihn und auch andere gerne in der Regierung gesehen, um weitere Schritte aus einer Position der Einheit im Volk heraus durchzubringen. Wir haben das Gefühl, dass sie das Boot nicht aus inhaltlichen Gründen verlassen, sondern aufgrund politischer Hochrechnungen und ausländischer Einflüsse. Wie kann ich mich als Minister vor die Soldaten, die im Gazastreifen ihr Leben hergeben, stellen und sagen, ich verlasse das Boot? Viele Angehörige der Geiseln und die Zehntausenden, die inzwischen jede Woche auf die Straße gehen, fordern dagegen den Rücktritt der Regierung und dass Benjamin Netanjahu endlich politische Verantwortung übernimmt. Shelly Shemtov, die Mutter eines in den Gazastreifen verschleppten Mannes, geht es vor allem um die Freilassung der Geiseln. Ich fordere eine breite Einheitsregierung. Die Betonung liegt auf breit. Eine Regierung, in der sich alle wiederfinden. Gemeinsam sollen sie die Geiseln zurückholen. Ja, es wird Mut erfordern. Und ja, man wird sagen müssen, wir haben alles auf kriegerische Weise versucht. Aber seht nur, was hier los war. Könnt ihr euch die Freude vorstellen, wenn alle 120 zu Hause sein werden? Es würde auch dem Volk Kraft geben, weiterzumachen. Wir alle stecken fest. Doch nach einer neuen Regierung oder gar nach Neuwahlen in Israel sieht es derzeit nicht aus, auch nicht nach dem Rücktritt des populären Politikers Benny Gantz aus dem Kriegskabinett.
Netanyahu kann also weitermachen, ist aber noch stärker als bisher auf die Unterstützung seiner ultrarechten Koalitionspartner angewiesen. Die verfolgen Ziele wie einen umstrittenen israelischen Siedlungsbau im Gazastreifen. Und Netanyahus politisches Überleben hängt von ihnen ab. Und wie geht es weiter mit den Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung der Hamas-Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge? Es gibt ja einen Entwurf für ein solches Abkommen, nämlich den Drei-Stufen-Plan, den US-Präsident Biden Ende Mai vorgelegt hatte. Die USA haben eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat beantragt. Nach Diplomatenangaben soll die Abstimmung schon heute stattfinden. Das Abkommen soll von Israel akzeptiert worden sein und die Hamas sei ebenfalls dazu aufgerufen, es zu akzeptieren. Diese Woche reist auch US-Außenminister Blinken in den Nahen Osten, um wieder für das Abkommen zu werben. Seine Reise führt ihn nach Ägypten, Israel, Jordanien und Katar. Seit Wochen vermitteln Katar, die USA und Ägypten zwischen Israel und der Hamas, die keine direkten Verhandlungen miteinander führen. Die Ukraine will bei einem Angriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt fast 600 Kilometer von der Front entfernt ein hochmodernes russisches Kampfflugzeug getroffen haben. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat Satellitenaufnahmen veröffentlicht, die angeblich die Folgen des Angriffs zeigen. Falls sich die Angaben bestätigen, wäre es der erste erfolgreiche Angriff der Ukraine auf einen Tarnkappenkampfjet des Typs Su-57, der als modernstes Militärflugzeug der russischen Flotte gilt. Ein russischer Militärblogger, der auf Luftfahrt spezialisiert ist, schreibt, dass die Angaben korrekt seien und dass der Jet von einer Drohne getroffen worden sei. Die USA und Deutschland hatten Kiew ja kürzlich gestattet, die von ihnen gelieferten Waffen auch für Angriffe innerhalb Russlands zu verwenden. Es ist aber unklar, welche Waffen bei dem Angriff zum Einsatz kamen. Moskau hat sich nicht zu den Berichten geäußert. Russische Truppen haben nach Angaben des tschetschenischen Machthabers Kadyrow unter Führung seiner Spezialeinheit ein ukrainisches Grenzdorf eingenommen. Der Vorstoß in der Region Sumy habe der ukrainischen Seite erhebliche Verluste zugefügt, teilte er über den Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Kadyrow regiert seine Region im Südkaukasus seit 2007 im Sinne des Kremls. Stellungnahmen des russischen Verteidigungsministeriums und der ukrainischen Militärbehörden liegen nicht vor. Die russische Militäroffensive in der nordostukrainischen Region Charkiw ist nach Einschätzung des nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Biden ins Stocken geraten. Der Einsatz in Charkiw sei zum Stillstand gekommen, sagte Sullivan gestern dem US-Sender CBS. Wörtlich sagte er, Charkiw ist weiterhin bedroht, aber die Russen sind nicht in der Lage gewesen, in den vergangenen Tagen in dieser Gegend substanzielle Fortschritte zu machen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.